Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Episode unseres Podcasts Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werfen in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. In unserem heutigen Thema geht es um Kompromisse. Und der Anlass war eine Unterhaltung, die Alex, Rainer und ich vor einer Weile geführt haben. Und im Rahmen dieser Unterhaltung kamen wir, unabhängig vom konkreten Thema, auf die Frage, ob nicht in der Natur des Kompromisses sozusagen ein grundsätzliches Problem liege. Denn man könnte ja argumentieren, dass ein Kompromiss naturgemäß nicht am sachlichen Optimum orientiert ist, sondern daran, es irgendwie allen Beteiligten recht zu machen. Und das Beispiel, das dazu im Raum stand, war folgendes. Du möchtest im Urlaub in die Berge und deine Frau mag lieber an den Strand. Na und der Kompromiss ist dann eine Städtereise. Und da hat eben keiner von beiden seinen Willen durchgesetzt. Das Ergebnis ist in diesem Beispiel aber nun auch etwas, das keiner von beiden wirklich möchte. Und niemandem ist damit auch wirklich gedient. Daher kam die Einschätzung, Kompromisse sind doch immer irgendwie problematisch. Naja, und wenn man das so formuliert, dann hat das natürlich eine innere Logik und ist auch plausibel. Allerdings trifft dieses Beispiel auch gerade nicht das, was einen guten Kompromiss ausmacht. Ein guter Kompromiss ist ja nicht, dass beide das letzte Stück Kuchen wollen und stattdessen bekommen beide eine Mohrrübe. Jedenfalls dachte ich mir, dass wir aus diesem Anlass mal ein wenig versuchen könnten, aus psychologischer Sicht hinter die Kulissen von kontroversen Diskussionen zu schauen. Prinzipiell können wir davon ausgehen, dass in Diskussionen, in denen die Beteiligten verschiedene Ansichten vertreten, jeder der Beteiligten einen Grund für seinen Standpunkt hat. Und das ist wohl der Normalfall. Die Gründe für diese Standpunkte sind vielleicht nicht immer offensichtlich, aber es wird sie wohl geben. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Beteiligten die Gründe des anderen auch kennen und verstehen, dann geht es bei einer Entscheidungsfindung ja nicht immer in erster Linie um schwarz oder weiß im Sinne von prinzipiell richtig oder falsch. Dann geht es doch eher darum, dass man die eigenen Argumente schwerer gewichtet als die Gegenargumente des anderen. Ja, und der andere sieht das üblicherweise dann eben genau umgekehrt. Und möglicherweise empfindet es jetzt einer oder sogar beide als persönliches Scheitern, wenn in der Diskussion nicht sämtliche der eigenen Forderungen von den anderen Beteiligten akzeptiert und mitgetragen werden. Andererseits ist aber gerade Verzicht auf bestimmte Details mitunter der erste Schritt zu einer Lösung. Zu einer, die nicht nur die Situation entspannt, sondern darüber hinaus auch eine sachlich bessere sein kann. Eine Lösung, die dann einerseits eben von allen gleichermaßen getragen wird, weil alle aufeinander zugegangen sind und die möglicherweise auch noch besseres inhaltliches Potenzial bietet. Aber das hängt natürlich vom Kompromiss ab. Ein Kompromiss, bei dem niemand einen Vorteil hat, ist keiner. Der amerikanische Psychologe Thomas Gordon hat bereits in den 1970er Jahren modellhaft verschiedene Kommunikations- und Konfliktlösungsansätze entwickelt, die sich auf solche Situationen gut anwenden lassen. In einem Modell von ihm ist die Beziehung zwischen den Beteiligten eine Art Machtkampf. Ein Machtkampf, aus dem jeder als Sieger hervorgehen will. Der andere muss dann seine möglicherweise abweichenden Wünsche und Erwartungen zurückstellen, sich unterordnen und ist dann eben der Verlierer in dieser Situation. Und das kann natürlich mit vertauschten Rollen auch umgekehrt sein, läuft aufs Gleiche hinaus. Die Ansichten eines Teils der Beteiligten bleiben unberücksichtigt und wenn man Glück hat, wird jetzt großzügig ein Pseudokompromiss angeboten, der dann wirklich keinem der Beteiligten so richtig entspricht. Die Frage dabei ist dann, wie ausgeprägt das Opfer der Einzelnen ist. Wenn nämlich das nötige Zurückstecken eines der Beteiligten zu stark ausgeprägt ist, dann folgt daraus natürlich eine mehr oder weniger unbefriedigte Grundstimmung. Tja, und die ist dann oft eine hervorragende Basis für möglicherweise dauerhafte Konflikte, für Unstimmigkeiten und anhaltende Probleme. Ein harmonisches, entspanntes und kooperatives Zusammenleben sieht sicher anders aus. Nach Thomas Gordon sollte eine sich anbahnende Kontroverse deshalb so angegangen werden, dass es in der Wahrnehmung keines der Beteiligten einen Unterlegenen gibt. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Gefühlsseite, denn es wäre ja auch nicht im Sinne der Sache, einen Pseudokompromiss zu schließen, nur damit der eine nicht traurig ist. Natürlich muss der Blick auch immer auf das Sachproblem gerichtet sein. Beispiel. Einer schlägt vor, hey, lass uns doch gemeinsam vom Hochhaus in den Tod springen. Und der andere findet das nun nicht so toll, aber er will dem einen natürlich entgegenkommen. Und deshalb einigt man sich, dass man doch stattdessen lieber einen Arm und ein halbes Bein abnehmen könnte. Ist natürlich ein Kompromiss, aber wohl doch nicht so ein richtig guter. Es geht also nicht in erster Linie darum, einen Konflikt zu gewinnen oder ihn zu beruhigen. Und es sollte nicht einmal darum gehen, überhaupt etwas auszukämpfen. Eigentlich geht es darum, eine harmonische und kooperative Partnerschaft im Dienste der gemeinsamen Sache zu bewerkstelligen. Na, und es gibt nicht wenige Sachen, die auf mehr als nur einem richtigen Weg bewerkstelligt werden können. Wann ist denn nun ein Kompromiss also tatsächlich ein sachlicher Rückschritt und eine sachlich-inhaltliche Beeinträchtigung des gewünschten Ergebnisses? Und wann ist es nur etwas anderes, als man es selbst vorher im Sinn hatte? Wann ist es also eine Alternative, die man durchaus wählen kann? Woran erkenne ich, dass diese alternative Möglichkeit nicht ein weniger von etwas bedeutet, sondern eben wirklich nur ein anders? Ein anders, das eventuell sachlich gesehen sogar ein Mehr bedeuten kann. Denn machen wir uns nichts vor, nur weil ich keinen Vorteil erkenne, heißt das nicht, dass der nicht da ist. Definitionsgemäß ist ein Kompromiss die Lösung eines Konflikts durch gegenseitige freiwillige Übereinkunft unter beiderseitigem Verzicht auf Teile der jeweils gestellten Forderungen. Allerdings beschreibt diese Definition natürlich auch faule Kompromisse, die nicht an der Sache orientiert sind. Aber ein fauler Kompromiss ist eben nicht der Kompromiss. Ebenso wenig wie ein schlechter Sänger repräsentativ für Sänger generell ist oder ein pfuschender Handwerker das Musterbeispiel des Handwerkers an sich. Natürlich könnte man spontan aus Sicht des Einzelnen sagen, ich habe nicht das bekommen, was ich wollte, ich habe meine Wünsche nicht durchgesetzt, alles andere ist mir aufgezwungen worden und das finde ich doof. Naja, da ist natürlich durchaus etwas dran, aber diese Sichtweise alleine ignoriert eben auch den Umstand, dass aus dem aufeinander zugehen möglicherweise Ergebnisse entstehen können, auf die keiner der Beteiligten von alleine gekommen wäre. Bessere Ergebnisse, sachlich gesehen. Aber nur dann, wenn ein Kompromiss eben auch ein guter ist. Es geht also nicht um das, was ich jetzt mal einen Pseudokompromiss nenne, also Abstriche von meiner Idealvorstellung, die nur eine Mogelpackung darstellen. Naja, und die deshalb der Sache, um die es geht, einen Bärendienst erweisen. Und wir können ja davon ausgehen, prinzipiell, dass es im Job wie im Privatleben unvermeidbar ist, Kompromisse einzugehen, ob man es mag oder nicht. Da kommt niemand drum herum. Die Frage ist eher, wie ich einen guten, konstruktiven Kompromiss finde. Einen, der nicht nur die Beteiligten befriedet, sondern auch die Sache bestmöglich voranbringt. Na, dazu ist zunächst einmal grundsätzlich Bereitschaft nötig. Bereitschaft, dem anderen so weit entgegenzukommen, wie es mir ohne Selbstaufgabe möglich ist. Dann geht es darum, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen, mit der sich alle hinterher immer noch gut fühlen. Und letztlich ist die Kernanforderung an diese Lösung, dass sie nicht einschränkt, sondern einen Mehrwert bietet. Na, ein erster Schritt dazu wäre schon einmal, nicht über die Forderung an sich zu reden, sondern über die Interessen, über das Ziel der Forderung. Ich habe dazu mal ein nettes Beispiel gelesen, kennt vielleicht der eine oder andere. Zwei Personen streiten sich um eine Orange. Und letztlich einigen sie sich auf einen Kompromiss, nämlich, dass jeder von ihnen die Hälfte bekommt. Klingt im ersten Moment doch nicht schlecht. Anschließend aber schält sich die eine Person ihre Hälfte, schmeißt die Schale weg und isst das Fruchtfleisch. Die andere Person schält auch ihre Hälfte, schmeißt aber das Fruchtfleisch weg, weil sie die Schale nämlich zum Backen benutzen möchte. Tja, blöd gelaufen. Wären in der Diskussion vorher die jeweiligen Ziele bzw. die eigentlichen Interessen Thema gewesen, hätten beide eine bessere Lösung finden können. So aber wurde stattdessen über die Forderungen beider nach der Orange gesprochen. War nur noch eine da, zwei Personen. Ja, und weil eben nur über die Forderungen und nicht über die Ziele gesprochen wurde, war der gefundene Kompromiss auch offensichtlich nur halb so gut, wie er hätte sein können. Die sinnvolle Frage an sich selbst in solchen Diskussionen sollte also als erstes sein: Was genau will ich eigentlich? Will ich die Orange oder will ich backen und brauche dafür Schalenabrieb? Und in dem Zusammenhang kann ich mir natürlich auch Gedanken über mein Gegenüber machen. Was will er oder sie eigentlich konkret? Und wenn ich das nicht klar erkennen kann, ja, dann kann ich ja mal fragen. Es ist bestimmt offensichtlich, dass wir in Diskussionen oder Verhandlungen dann erfolgreicher sind, wenn wir den Interessen des anderen so weit wie möglich entgegenkommen, solange wir uns dabei nicht selbst vollkommen aufgeben müssen. Sicher, in einer Einzelentscheidung kann durchaus ein komplettes Nachgeben mal angebracht sein, nur darf das sicher nicht auf das Große und Ganze zutreffen. Und deshalb braucht Kompromissbereitschaft natürlich auch immer klare Grenzen. Und das klingt im ersten Moment für viele vielleicht etwas widersprüchlich. Grenzen und Kompromiss scheint ja geradezu das Gegenteil zu sein. Aber solche Grenzen bedeuten eben einerseits, dass man durchaus grundsätzlich bereit ist, sich zu bewegen, aber eben nicht bis zur Selbstaufgabe. Außerdem schützen Grenzen natürlich auch vor faulen Kompromissen. Aber Grenzen zu setzen heißt eben auch, sich bewegen zu können. Eben innerhalb dieser Grenzen. Wer sich selbst so enge Grenzen setzt, dass er sich nicht mehr bewegen kann, der hat nicht in erster Linie andere ausgesperrt, der hat sich vielmehr selbst ein Gefängnis gebaut und sich eingesperrt. Grenzen sind also ein wichtiger Punkt bei Kompromissen. Okay, über manche Grenzen muss man natürlich gar nicht erst diskutieren. Die ergeben sich von ganz alleine, wenn es zum Beispiel Sachzwänge gibt oder Rahmenbedingungen, an denen man sowieso keine Aktien hat. Und meist sind Diskussionen über solche Punkte dann auch schnell beendet. Wenn wir ohnehin auf bestimmte Eckpunkte keinen Einfluss haben, naja, dann können wir die zwar blöd finden, müssen aber auch nicht Zeit und Energie darauf verwenden, an denen lange herumzukauen. Andere Grenzen sind aber weniger sachlich bedingt, sondern die sind sehr individuell und persönlich. Die haben dann mit dem konkreten Problem vielleicht gar nicht so viel zu tun, sondern eher mit der eigenen Historie und den eigenen Prinzipien. Und deshalb sind diese Grenzen dann nicht zwangsläufig weniger wert oder weniger wichtig, aber es wird eben etwas schwieriger, Verständnis bei den anderen Diskussionsteilnehmern zu finden. Das ist schwieriger, als wenn es sich um einen tatsächlich sachlichen Aspekt handelt. Okay, aber was sind denn jetzt aus psychologischer Sicht die besten Tipps für konstruktive Diskussionen und zum Finden von Kompromissen? Von Kompromissen, die keine faulen Halbheiten sind, sondern etwas wirklich Gutes, Produktives im Sinne der Sache. Nun, in der Diskussion beginnt das wohl damit, den eigenen Spielraum und die eigenen Grenzen deutlich zu machen und sie zu begründen. Also nicht rechtfertigen, das ist nicht nötig, wenn man sich auf Augenhöhe bewegt. Begründen ist etwas anderes. Und begründen ist wichtig, damit der andere weiß, warum der eigene Spielraum so ist, wie er ist. Und bitte daran denken, nicht nur Grenzen zeigen, das alleine wäre destruktiv, sondern auch die Spielräume, die man hat. Dann wird es nämlich konstruktiv in diesen Spielräumen. Ein zweiter Punkt betrifft das Geben und Nehmen. Wenn jemand uns Zugeständnisse macht, dann darf er wohl auch das Gleiche von uns erwarten. Tit for Tat nennt sich das in der Spieltheorie oder in der Soziologie Reziprozität. Da hatte Alex gerade einen eigenen Podcast zu diesem Thema. Wer also von mir erwartet, dass ich mich bewege, von dem darf ich wohl dasselbe erwarten. Das muss natürlich nicht immer exakt in dem gleichen Punkt sein, denn dann wäre es ja auch nicht an der Sache orientiert, aber im Großen und Ganzen. Beide müssen das Gefühl haben, dass nicht immer nur sie selbst im Dienste des gemeinsamen Ziels und im Rahmen des eigenen Spielraums Bewegung zeigen, sondern dass es insgesamt der andere eben auch tut. Andernfalls entsteht ein Ungleichgewicht und das kann auf Dauer nicht funktionieren. Tja, und als dritter Punkt ist wohl das entscheidend, was wir bereits in unseren Podcast-Episoden über Empathie angesprochen haben. Unsere eigenen Spielräume und Grenzen deutlich zu machen, bedeutet natürlich nicht, die Bedürfnisse und Interessen des anderen zu ignorieren. Wir sollten uns ernsthaft bemühen, die Position des anderen zu verstehen. Gegenseitig. Und wenn wir das tun, fällt nämlich auch der Schritt auf den anderen zu deutlich leichter. Also, drei Tipps zum guten Kompromiss: eigenen Spielraum und Grenzen deutlich machen, geben und nehmen und Empathie zeigen. Mit diesen drei Punkten als Leitlinie wird es für alle Beteiligten leichter, zu einer Einigung zu kommen. Und wenn wirklich in einem konkreten Fall keine dauerhafte Einigung erzielt werden kann, dann muss auch das noch kein Aus für immer sein. Denn auch dann könnte man sich ja immer noch auf Testphasen oder auf Lösungen auf Zeit einigen. Lösungen also, die nach einem definierten Zeitraum einer neuen Überprüfung unterworfen werden. Und solchen Beschlüssen auf Zeit zuzustimmen, fällt immer noch leichter, als das Gegenteil der eigenen Überzeugungen auf Dauer mitzutragen. Tja, und damit war es das auch schon wieder für heute. Ich hoffe, auch aus dieser Episode unserer Podcast-Reihe konnte vielleicht der eine oder die andere etwas zum Nachdenken mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Und damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine. Wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut!